Folge 79? 80? Ich weiß es gar nicht.
Müssen wir nachher nochmal nachgucken. Das sind eigentlich Dinge, die wir wissen sollten,
wenn
wir
einen Podcast aufnehmen. Es ist auf jeden Fall die zweite Folge, die wir im Dialog auf YouTube unter anderem mit aufnehmen. Herzlich willkommen erstmal. Und wir reden heute über alles Mögliche. Es gibt so viel. Ihr habt uns so viel geschrieben. Vor allen Dingen auch anrufbeantwortermäßig, aber auch viele News. Und wir reden heute übers Verschlucken bei Kindern und Ersticken eventuell.
Ja, genau, das ganz tun spannend. Wir.
Was Kinder auf jeden Fall nicht verschlucken sollten, das verraten wir euch gleich, aber ich würde sagen, wir machen mal
interessant und lustig ist auch die Geschichte dazu, aber die erzähle ich dann auch nach dem Intro und gegebenenfalls der Werbung.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Oh, bis gleich.
Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys Blind.
Ja, ich muss sagen, ich habe mich ja immer noch nicht so ganz arrangiert hier mit meiner Sitzposition im Live. Also,
ja, irgendwie, ich bin mehr so straight, du bist eher so von oben herab auf dich. Genau. Also ich guck mal so auf dich drauf. Aber es ist schon spannend. Ich habe es ein bisschen blau gemacht. Ich habe hier so ein bisschen Beleuchtung. Du aber auch.
Ich habe mir
extra, finde ich immer noch genial, muss ich
ja,
sagen.
Ja, genau. Oscar heißt das Skelett. Also Oscar. Jedes Medizinerskelett heißt wohl Oscar. Das ist jetzt extra gewandert nach dort, damit man das sehen
direkt
kann.
Direkt aus der Fakultät TikToks, rausgeholt.
Ja. Richtig. Und wer die TikToks von mir kennt, der weiß, normalerweise steht da hinten in der Ecke. So sieht's aus.
Deswegen. Wir reden heute ja über Kinder wieder mal. Ein Thema, muss ich sagen, wir haben die letzten zwei Jahre am Notfalltag auch immer gehabt und der Saal ist rappelvoll. Sobald es um Kindernotfälle geht, ist immer am Anwesenheit quasi Pflicht für Ärztinnen und Ärzte, sowie auch für Rettungsdienstpersonal, weil es halt auch die Notfälle sind, die man nicht so gerne hat, weil man die auch nicht so oft hat. Ne? Genau. Aber das erstmal beiseite geschoben, wir wollen erstmal reingucken, was sind denn so die News, was ist denn so in den letzten Tagen passiert? Was hast du? Hast du was? Du hattest den Mund gleich aufgemacht.
Etwas sehr Aufregendes. Das kannst du auch Clickbait-mäßig in den Titel schreiben. Und zwar, ja. Luis hat gekündigt. Und zwar habe ich bei den Johannitern gekündigt. Und zwar zum 31.12. Und zwar zugunsten eines anderen Leistungserbringers, wo ich dann am 1.1. starte. Das bedeutet, es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie sage, ich brauche Rettungsdienst nicht mehr, ich gehe jetzt weg. Aber es ist so, also über die genauen Umstände, da können wir dann darüber sprechen, wenn das Kapitel geschlossen ist. Ich sage nur so viel, ich bin jetzt Fördermitglied, weil ich schon so hinter den Johannitern und hinter den Werten der Johanniter stehe, auf im Großen und Ganzen. Aber leider gibt es halt so einige Problemchen, Wehwehchen, die es dann mitunter einem im Mikrokosmos etwas schwer machen. Und so würde ich sagen, bin ich einfach ein ganz normaler Rettungsdienstler, wie viele andere auch, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfach frustriert sind. Aber ich bin jemand, der dann einfach nicht motzt, sondern ich treffe halt irgendwann eine Entscheidung. Und meine Entscheidung ist jetzt im Prinzip, dass ich gesagt habe, okay, so jetzt hier geht's einfach für mich nicht weiter. Und deshalb habe ich gesagt, ich möchte jetzt quasi die Wache wechseln. Das heißt, die Wache auch wechseln, weil die Wache, wo ich dann jetzt starten werde, die ist wesentlich näher, aber auch einfach mal einen Tapetenwechsel vollziehen und einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand schauen. Das ist ganz cool, der neue Arbeitgeber ermöglicht nämlich auch so Geschichten, wie dass man zum Beispiel mal tatsächlich in anderen Städten auch fahren kann, relativ unkompliziert. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und wie gesagt, die genauen Umstände, das sehen wir dann alles dort. Ich kann nur direkt sagen, um Gerüchten vorzubeugen, man könnte jetzt sagen, oh, der bekommt jetzt bestimmt einen Haufen Kohle dafür, dass er geht oder irgendwo anfängt. Das ist nicht der Fall. Also ich bin ganz normal, ich habe mich ganz normal wegbeworben, es ist niemand auf mich zugekommen und ich verschlechter mich sogar finanziell, glaube ich, um 100 Euro brutto im Monat, aber darauf kommt es mir dann jetzt auch nicht an. Und wenn ich dann wenigstens meinen Seelenfrieden habe, dann ist schon viel gewonnen. Aber wie gesagt, mehr dann zur Zeit. Zur geeigneten Zeit, zur rechten Zeit.
Es scheint so, als ob sich das immer so ein bisschen synchronisiert, weil, und ich denke mal, darüber kann ich auch reden, aber ich muss leider auch sagen, dass ich aus meiner Wache auch wieder nichts mehr posten kann und darf. Dementsprechend tut es mir wirklich leid, wenn immer so ein paar wenige Stories nur noch kommen, wenn ich gerade im Dienst bin, im Tagsdienst. Aber ab dem Gelände, so wurde mir gesagt, ist das Fotografieren und Filmen dann leider auch für die Social Media, auch für mich verboten. Also werdet ihr von mir zumindest aus dem Rettungsdienst vor Ort nichts sehen. Aber natürlich berichte ich euch gerne mal, was man so erlebt. Und das machen wir auch im Podcast natürlich auch.
Ne? Ich finde das so krass. Ich habe mich da letztens noch mit jemandem drüber unterhalten. So, wenn man sich dann so die Berliner Influencer mal so anschaut, wo ich mir denke, krass. Also das würde ich alles nicht machen. Da sind wir quasi Häschen gegen.
Tatsächlich ist bei mir in Rostock auch so. Es gibt so 6 Feuerwehr-Influencer, die sowohl vom Rettungswagen als auch von der Feuerwehr aus posten. Und ich darf es halt nicht mehr.
Ja. Das ist halt, also wie gesagt, die Zeit wird kommen, da kann man dann drüber sprechen. Letztlich, das wollte ich nur mal gesagt haben, das bedeutet, das ist jetzt im Gange. Ich habe jetzt so mit einigen Kollegen aus den letzten Diensten, natürlich ist man da auch sehr traurig drüber, aber wie gesagt, ich bin jetzt als Fördermitglied dann eingestiegen bei den Jonitern, weil ich halt, wie gesagt, für mich ist auch ganz klar, das kann ich auch direkt sagen, also für mich gibt's auch bei den Hiogs nur die Johanniter. Also ich würde jetzt niemals zu einem anderen Hiog gehen, sowas mache ich nicht, weil ich der Meinung bin, wenn man bei einem Arbeitgeber ist, dann muss man sich auch irgendwo mit dem identifizieren oder hinter dem stehen, was er tut. Und ich stehe natürlich jetzt nicht hinter allem, was überall, wer irgendwo schlechte Erfahrungen gemacht hat, dahinter stehe ich, keine Ahnung, stehe ich jetzt vielleicht nicht, aber natürlich irgendwo so mit diesem großen Leitbild und auch der Geschichte. Und genau, das dazu. Themenwechsel,
gehen wir mal zu den News und ich fand das ganz spannend, denn es gab mal wieder rechtlich so ein paar Sachen bezüglich der Rettungsgasse. Ein Mann musste nämlich ein Bußgeld von 230 Euro wegen Nichtbilden einer Rettungsgasse bezahlen und er hat natürlich die Rettungsgasse nicht sofort gebildet. Ja, sobald der Schrittgeschwindigkeit oder Stillstand ist, muss man ja nach § 11 Absatz 2 der StVO eben eine Rettungsgasse bilden und dem Autofahrer, so hat das, ich muss jetzt gerade mal gucken, welches Gericht das entschieden hat, ich glaube das Oberlandesgericht, eben sobald Schrittgeschwindigkeit gefahren wird, muss man eben diese Rettungsgasse bilden. Dann gibt es auch keine Überlegungsfrist oder ähnliches, ein solches Gesetz, Gesetz nicht zu entnehmen. Ne? Also man muss das wirklich sagen. Wir hatten das auch schon mal. Aber hier gab es jetzt eben auch mal eine Strafe, beziehungsweise ein Ordnungsgeld, ein Bußgeld.
Ja. Genau, das habe ich auch gesehen, ja. Und ich dachte tatsächlich, du gehst jetzt auf diesen anderen Fall ein, nämlich in Berlin. Das ging ja groß durch die Presse.
Darüber wollte ich auch gleich nochmal reden, ja, okay, also ich bin gespannt, aber wir können gerne jetzt drüber reden und zwar gab es einen schlimmen Vorfall, einen tödlichen Vorfall.
Genau. Ja, erzähl mal, also ich habe es nur ganz am Rande mitbekommen.
Genau, in Berlin ist ein Betonmischer umgekippt, es hat glaube ich eine Radfahrerin erfasst dabei und ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr Berlin sollte dort eben hinkommen, um den Betonmischer schnellstmöglich anzuheben. Man hat diese Frau sonst nicht befreien können, beziehungsweise nur unter erschwerten Bedingungen, ich denke mal eine Crashrettung oder sowas, wollte das möglichst schonend machen. Und dann gab es Klimaaktivisten, die aber eine Straße blockiert haben. Dadurch entstand ein Stau und dieses Spezialfahrzeug hatte es wirklich schwer, dort durchzukommen, sodass es sehr, sehr spät ankam. Die Frau wurde, glaube ich, jetzt müsste mich selbst korrigieren, glaube ich, noch in die Klinik gebracht, ist da aber an ihren Verletzungen verstorben. Man hat die Frau dann mittels Crashrettung, glaube ich, rausgeholt, hat darauf verzichtet, dieses Fahrzeug noch zum Einsatz zu bringen, weil es einfach zu lange gedauert hat und der Zustand immer schlechter wurde. Und letzten Endes ist die Frau dann verstorben. Jetzt wird gerade geprüft, beziehungsweise gibt es Anzeigen gegen diese Klimaaktivisten und das muss entschieden werden, ob diejenigen dann auch zur Verantwortung gezogen werden. Ne? Da muss geprüft werden, weil ja die Frau nicht von den Aktivisten verletzt wurde, sondern eben vom Betonmischer. Hätte man das auch verhindern können, wäre der Stau vielleicht auch so entstanden, wäre Spezialfahrzeug wirklich rechtzeitig angekommen. Das sind alles Sachen, die werden jetzt untersucht, aber trotzdem ist der Fakt, dass dieser Stau eben durch diese Klimaaktivisten entstanden ist. Und es gab auch ein Video, was mir letztens zugeschickt wurde aus einer anderen Stadt, wo tatsächlich, ich glaube, Greenpeace da stand und ein Rettungswagen, der mit Horn und so weiter an die Kreuzung rankam, trotzdem noch aktiv blockiert wurde. Also man hat ja, nicht mal halt vor Sonderfahrzeugen, ja.
Das war natürlich gefundenes Fressen für die Medien, weil die natürlich gesagt haben, ja, Klimaaktivisten sind jetzt hier schuld, dass das und das passiert ist. Also grundsätzlich, und dann fing es nämlich wieder an, da hat sich dann irgendein Feuerwehrmann geäußert auf Twitter und sagte, nein, wir stehen tagtäglich sind wir hier in Stau, weil Rettungsgassen nicht gebildet werden und jetzt stürzt man sich hier auf die Klimaaktivisten, das wäre heuchlerisch. Also das muss man so ein bisschen auseinanderfassen. Also erstmal, es ist ja Fakt, dass ein Einsatzfahrzeug, nämlich der Rüstwagen an der Stelle, der hat zum Beispiel nochmal entsprechendes Hubmaterial, um zum Beispiel eine Straßenbahn anzuheben, so Hubzapfen oder eben auch entsprechend so schwere Lasten eben anzuheben. Und sowas kommt mit dem Rüstwagen. Und die Notärztin hatte wohl dann vor Ort gesagt, dass man jetzt nicht mehr auf den Rüstwagen wartet, weil der so lange gedauert hat. Jetzt ist jetzt natürlich die Frage, wäre der schneller da gewesen? Und letzt Fakt ist wohl, dass dieser Rüstwagen, dieses Fahrzeug, dass einen Einfluss auf den Einsatzerfolg haben könnte, das muss man ja schon mal ganz klar feststellen, blockiert wurde, weil es im Stau stand aufgrund von Klimaaktivisten. Jetzt wird das natürlich den Klimaaktivisten irgendwie zugeschoben. Das ist erstmal Fakt. Und ich finde, da kann man so viel darüber diskutieren, ja, hier ist man Stau und wie oft steht man, bla bla bla. Ja, aber in diesem einen Fall ist es nun mal klar, auf diesen Zusammenhang zurückzuführen. Also kann man nicht argumentieren mit, wir stehen immer im Stau. In diesem einen Fall ist es halt von allen Seiten extrem doof gelaufen. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Und man kann natürlich aber auch sagen, okay, die Autofahrer, Staubildung, ich weiß natürlich nicht, wie eng die Straßen da sind, hätten die vielleicht einfach schon eine Rettungsgasse bilden können, in dem Sinne, sie fahren jetzt gerade auf eine Blockade zu. Grundsätzlich erschließt sich mir diese Form des Streiks sowieso nicht, weil ich mir halt denke, okay, wenn man da so einen fetten Stau erzeugt, allein schon dieses ganze Anfahren, wieder Bremsen, was
ja,
da
an die Emissionen abrieb, steigen gerade an Kreuzungen massiv
an. Richtig, also was man da für eine Pollution erzeugt, dadurch, dass da so ein fetter Stau ist. Keine Ahnung, ob man dann auch eher aufs Fahrrad gezwungen wird. Natürlich ist es irgendwo eine Protestaktion, soll auf irgendwas aufmerksam machen. Ich finde es schwierig. Ich finde es aber auch schwierig, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass sich da, und das ist sowieso was, das verstehe ich an Berlin nicht so ganz, dass es da überhaupt keine Pressestelle gibt, wo man sagt, es spricht nur einer. Also dann äußert sich auf Twitter irgendwie ein Feuerwehrmann, man sagt, meine Einschätzung war so und so. Dann liest man irgendwo, ja, die Notärztin hat gesagt so und so. Und das kommt für mich irgendwie so rüber, kann sich da eigentlich jeder äußern, wie er möchte. Also wenn ich irgendwie der sechste RTW nachrückend war, kann ich dann auch noch irgendwo was sagen. Also dass es da einfach keine Pressestelle gibt, die dann irgendwie mit allen spricht und dann eine Pressemeldung rausgibt und irgendwie den Leuten sagt, die Einzigen, die wir reden, sind wir, dass da irgendwie jeder reden kann. Das finde ich so unprofessionell, in Anführungsstrichen, sage ich ganz ehrlich. In Köln zum Beispiel ist das ganz anders. Da wird immer über einen Weg kommuniziert. Und das gibt einfach ein schlüssiges, homogenes Gesamtbild nach außen ab.
Ja, so ein offizielles Statement ist auf jeden Fall immer wichtig, aber über Twitter und die sozialen Medien äußern sich sowieso sehr, sehr viele und ich glaube, in Berlin wird das auch ein bisschen liberal gehalten bezüglich der Einsatzkräfte. Wir haben immer noch gelernt, gerade so Pressemitteilungen, gerade über so einen Fall, der öffentliches Interesse doch sehr stark weckt, sollte man doch lieber schweigen. Das werdet ihr bei uns
also
zum Beispiel
wirklich,
auch. Ich warte einfach nur drauf, dass sie irgendwann Tomatensuppe an den RTW irgendwann schmeißen und sich festkleben. Ich hoffe, dass das nie passieren wird.
Aber jetzt mal im Ernst. Also wirklich, wenn mich jetzt bei so einem heiklen Thema, was durch die Bundespresse geht, mich jetzt jemand persönlich anfragt, da käme ich ja im Traum nicht drauf, als Einsatzkraft, jetzt mich dazu zu äußern. Also man sieht ja, wie das direkt auf einmal sagt, die Zeit, die Notärztin hat gesagt, das war so und so. Und da weiß ich nicht, da braucht man schon ein großes Selbstbewusstsein, glaube ich, um dann da auch wirklich, also man muss ja auch irgendwo eine feuerwehrtechnische Ausbildung haben, um wirklich dann auch, und eine medizinische Ausbildung haben, um überhaupt das Gesamt betrachten zu können. Ja. Wie wäre jetzt das wirklich gewesen und so weiter und so fort. Hätte, wenn und aber. Letztlich ist es einfach tragisch, dass da jemand ums Leben gekommen ist. Richtig. Und man sieht eben, wozu das Nichtbilden von Rettungsgassen oder Staus, wozu das führen kann. Und man muss auch ganz klar sagen, wäre jetzt auf einer Autobahn keine Rettungsgasse gebildet worden, hat man ja auch ganz oft. Und dann wird das genauso durch die Medien getrieben. Es wurde keine Rettungsgasse auf der A sowieso gebildet, deshalb ist jemand ums Leben gekommen. Also da darf man sich dann auch nicht angegriffen fühlen als Klimaaktivisten. Also man sucht immer einen Schuldigen. Und ich finde schon, dass man da so fair ist, dass man immer jemanden, also wenn irgendwie jemand, keine Ahnung, ein Betonmischer quersteht und deshalb ist dahinter ein Einsatz und keine Ahnung, da kommt keiner hin, dann wird man sagen, aufgrund eines querstehenden Betonmischers war das so und so und so und so. Also natürlich dann jetzt diese Protestaktion irgendwie da ins Negative zu ziehen, keine Ahnung, aber das sind schon Dinge, da müssen sich auch Klimaaktivisten dann irgendwie im Klaren drüber sein bei so einer Protestaktion, die so sehr in den Straßenverkehr eingreift, dass es nun mal Rettungsmittel gibt, die dann unter Umständen sich eine Alternative überlegen müssen. Und das ist übrigens auch ein Riesenthema generell bei zum Beispiel Marathonveranstaltungen und sonstigem. Das kriegt man nicht so mit. Aber wenn Laufstrecken oder Strecken gesperrt sind für solche Veranstaltungen, auch dann geht die Hilfsfrist durch die Decke. Weil ich kann mich noch erinnern, hier war mal auch ein Marathon. Wir haben 15 oder 20 Minuten gebraucht, um zu einer Einsatzstelle, die 4 Kilometer entfernt war, zu kommen. Weil wir ständig wieder links, ach, und hier können wir nicht durch und so und so und so und so. Und ja, das ist Katastrophe. Das ist immer eine reine Katastrophe. Und deshalb muss man eben aber auch sagen, man kann jetzt nicht immer das alles auf die Klimaaktivisten schieben. Wie gesagt, wenn Marathon ist, da redet dann keiner drüber. Wenn jetzt jemand sterben würde, dann würde man auch sagen, ja, wäre der Marathon nicht gewesen, dann wäre die Person da hinten nicht gestorben, weil dann wäre der RTW direkt durchgekommen. Ja. Und bei uns heißt es immer, nicht die Laufstrecke kreuzen, nicht die Laufstrecke kreuzen. Tja.
Ja, also bei uns ist es so, wenn ein Marathon zum Beispiel gelaufen wird, haben wir ja auch öfter mal hier, dann müssen tatsächlich die Verantwortlichen auch immer einen Rettungsweg freihalten. Also die Möglichkeit der Querung eines Rettungswagens, der Feuerwehr und so weiter. Dementsprechend werden teilweise Straßen nur halbseitig abgesperrt für Marathons und dementsprechend das gemacht. Aber ja, klar, es gibt auch Kreuzungsbereiche, da muss man dann wirklich aufpassen. Aber es muss immer möglich sein, die Querung zu passieren. Und wenn man eben mal kurz eine Minute warten muss. Eine Minute kann bedeutend sein im Rettungsdienst, aber bevor ich daraus 15 Minuten mache, warte ich dann doch lieber mal kurz und warte, bis da 2, 3 Läufer durch sind und fahre dann einfach weiter. Ne? Im Notfall, wenn es wirklich schlimm kommt, muss man Bescheid sagen, dann müssen die Läufer halt nun mal leider auf ihre Sekunden verzichten, so schwer das auch ist, aber
hier geht es nochmal um Menschenleben und nicht um Zeiten. Witz.
Ja, natürlich.
Als wir dann
natürlich
mal so eine Laufstrecke gequert haben, sind die Leute dann so und haben so den Kopf verdreht, weil wir damit blau nicht die Laufstrecke queren. Also, ja. Wo ich mir denke, keine
das
Ahnung.
Das ist wirklich so und
ich bin nicht dahin kollabiert, weil ich keine Kondition habe.
Sprechen wir gleich mal auf ein Thema. Das ist mir nämlich letztens passiert und zwar mussten wir ans Ostseestadion. Wir hatten dort einen Notfall direkt an der Feuerwehreinfahrt. Ja? Wir sind da hingefahren mit Blaulicht, haben es angelassen, sind zum Patienten hin. Mein Kollege kam aber nicht und ich habe mich gewundert, was da passiert ist. Warum mein Kollege nicht kommt, mir mal ein bisschen unterstützt, hier den Patienten reinzubekommen. Da kam er an, du Christian, du hier ist einer von den Ordnungsdiensten und der hat mich hier gerade so zugepumpt, ich soll meinen scheiß RTW wegfahren hier und so weiter. Ich so, okay, ich habe den Patienten mittlerweile schon drinne gehabt, so unterstützenderweise. Ich so, kümmere dich mal, mach mal Blutdruck und so weiter, ganze Monitoring und ich rede mal ganz kurz mit ihm und dann bin ich wirklich ruhig hin. Ich so, was ist denn das Problem? Ah, verpiss dich mit deinem und so weiter. Ich kann das gar nicht alles ausdrücken, was er gesagt hat, weil sonst wird es hier U16. und das ist meine Feuerwehreinfahrt und du hast hier nicht zu stehen. Ich so, also wir sind beauftragt von der Feuerwehr. Das ist mir egal, du stellst jetzt dein RTW sofort dahin. Ich so, ja, okay, ich glaube, wir müssen hier nicht weiter diskutieren, das bringt nichts. Sind dann erstmal da stehen geblieben und der Kollege, sobald wir den Patienten so ein bisschen sicher hatten, hat dann den RTW leicht irgendwo anders hin versetzt. Aber kein Verständnis, vor allem von dem Ordnungsdienst. Dann auch noch Behinderung meines Kollegen, der nicht helfen konnte, weil der Kollege unbedingt mit ihm diskutieren musste und es nicht eingesehen hat, dass hier quasi einer seiner Gäste auch noch Hilfe bedarf von einem Rettungswagen. Das hat er einfach nicht verstanden.
Ja, in manche Leute guckst du nicht rein, das ist merkwürdig. Aber was ich noch interessant fand, auch zu dieser Berlin-Geschichte, der Feuerwehrmann sagte dann, und dann denke ich mir auch wieder, erstmal Dinge zu Ende denken, der schrieb dann auf Twitter, ja, was wir brauchen ist, keine Ahnung, ein Programm, ein Dispatch-Programm, das auch Stau berücksichtigt, also eine, genau, und das ist ja mein Lieblingsthema, denn wenn man das mal weiterdenkt, muss man sich ja mal fragen, das klingt so, auch so im Rettungsdienst, ja, wenn man den Verkehr berücksichtigen könnte, dann könnte man ja viel besser disponieren und so. Und da muss man sich aber überlegen, was ist denn überhaupt ein hilfsfristrelevanter Stau? Also bestes Beispiel, Stau, aber Rettungsgasse perfekt gebildet. Das heißt, du fliegst einfach da durch. Ist jetzt in Google ist das ein fetter Stau. In der Praxis bist du da innerhalb von 30 Sekunden durch. Oder anderes Beispiel. Es gibt
ja auch diese Kategorie Rot und Gelb teilweise, sowohl bei Apple-Karten als auch bei Google Maps.
Anderes Beispiel, dann okay, du hast angenommen, du hast so dieses typische, eine Straßenseite ist gesperrt und der Verkehr ist dann über so Behilfsampeln, Baustellenampeln und deshalb extremer Rückstau, alles rot. So. Jetzt kommst du mit dem RTW, kannst natürlich über die freie Gegenspur fahren und fährst an dem Stau auf deiner Seite vorbei. Und auch da hast du wieder null Verzug zeitlichen. Und dann kommt noch dazu, meist ist ja auch der Stau die Ursache für die Einsatzstelle. Beziehungsweise die Einsatzstelle ist der Grund für den Stau. Und das ist ultra schwierig. Also da muss man sich wirklich überlegen, dass man das in generisch hinbekommt, wirklich zu sagen, mit einer Wahrscheinlichkeit von über 95% erlauben wir uns das wirklich, ein Rettungsmittel wesentlich später ein Rettungsmittel, das wesentlich weiter entfernt ist, zu alarmieren, weil wir davon ausgehen, dass das nächste Rettungsmittel länger brauchen würde. Und das kann man einfach, das kann man eigentlich in noch gar keinen Algorithmus fassen. Das ist wirklich so das Problem.
Interessant. Ich habe letztens für einen Weihnachtsmarkt eine Karte machen müssen, sollte dafür von Google Maps quasi die neu einfärben und so weiter. Und dabei kannst du jede Art von Straßen in einer anderen Farbe setzen. Das heißt, in OpenStreetMaps oder auch in Google Karten oder wie auch immer, ist das schon verzeichnet? Also was ist eine Autobahn, was ist eine Nebenbahn, was ist ein Feldweg und so weiter? Dementsprechend kann man die Straßenkategorien also doch schon ein bisschen unterscheiden. Das sollte also helfen zu sagen, okay, hier gibt es einen Standstreifen eventuell, wo mehr Platz ist. Ich weiß nicht, ob man das noch unterteilt in, hier gibt es noch mehrspurige, vierspurige, fünfspurige Autobahnen. Das wäre auf jeden Fall interessant. Und ich sehe schon, da wird die nächste Doktorarbeit von Herrn Teichmann dann bald zu finden sein mit Studien darüber.
Also ich glaube, das ist ein interessantes Thema. Ich glaube, das ist ein Fass ohne Boden. Also ja. Ich hatte nämlich auch mal Rescue Track drauf angesprochen und auch die sagen, es ist unfassbar schwierig. Also die beschäftigen sich ja nur mit den Fahrten und du kannst es einfach, weißt du, du kannst eine Autobahn haben, da fliegst du einfach durch, weil die Rettungsgasse perfekt gebildet wurde. Du kannst eine Autobahn haben, da stehst du, weil die 40 Tonner alle auf dem Mittelstreifen stehen. So, und das ist die gleiche Straßenkategorie. Es sind nur andere Menschen. Und das ist das Problem. Also man müsste wirklich unfassbar viele Datensätze analysieren mit KI und keine Ahnung und wirklich gucken, welche Tageszeit und was weiß ich, um dann vielleicht 1-2 Minuten sparen zu können. Aber es ist, also Stau ist nicht einfach. Im Krankentransport ist das easy peasy, weil der fährt ja nicht mit Blaulicht. Da kann man die Route dann entsprechend anpassen. Aber sonst ist das einfach nur Katastrophe. Und er sagte, also jetzt der Geschäftsführer von Rescue Track sagte mir, das Problem ist auch, die einzigen, die gerade zuverlässig Stau erkennen, das sind wohl Apple und Google. Und was man eben auch nicht machen darf, ist tatsächlich, dass man irgendwelche Daten auf Google-Server oder amerikanische Server überträgt, die an Behörden, an BOS-Daten. Und deshalb ist es auch schwierig. Also die arbeiten jetzt selbst an einem Stau-Mapping, zumindest für den Krankentransport. Wie gesagt, in der Praxis ist es unfassbar schwierig. Dasselbe mit dem Bahnübergang. Führst du dann Routing drüber oder führst du da kein Routing drüber? Wenn du kein Routing drüber führst, kann es sein, dass du irgendwie 5 Minuten länger brauchst, obwohl der Bahnübergang offen war. Wenn du ein Routing drüber führst, kann es sein, dass du 5 Minuten schneller da gewesen wärst, aber weil der Bahnübergang geschlossen ist. Das ist halt schwierig. Es ist einfach unfassbar schwierig, dieses Thema Stau. Also es ist nicht so leicht, davon wirklich Alarmierung abhängig zu machen.
Ich weiß gar nicht, warum das Mapping so schwierig ist, denn es gibt zum Beispiel die Autobahn-App und in dieser Autobahn-App kannst du ja schon mittlerweile, also die ist von dem Bundesverkehrsministerium und in der kannst du ja schon alles sehen. Also siehst, welche Staus da sind und so weiter. Dementsprechend gibt es auf jeden Fall schon Daten, die aus deutschen Servern stammen. Ne? Also mal gucken.
Für die Autobahn.
Für Autobahnen, ich weiß gar nicht, ob es für Bundesstraßen auch so ist, das wäre nochmal interessant, ja. Aber in deutschen Städten, ja, habe ich gesehen, hat Rescue Track tatsächlich auch ein Mapping, wie welche Gullideckel-Nummern existieren und wo vor allen Dingen. Denn wir hatten die Frage, hey Louis, hey Christian, ne, von wegen, kann man mittels eines Gullideckels in der Leitstelle auch sagen, welchen Standort man hat?
Wenn die Leitstelle schlau ist, dann geht das. Das Problem ist, das muss man leider auch ganz klar sagen, Rescue Track ist eher nur bis jetzt in sehr vielen Leitstellen einfach nur so ein Feature, um SMS-Ortung zu betreiben.
Zum Hubschrauber zu orten.
Genau. Bis teilweise aber überhaupt nicht voll integriert am Arbeitsplatz, wie es sein müsste. Ja. Und das ist auch wieder eine super lustige Story. Da sprach mich, also erstmal, Rescue Track hat alles, was OpenStreetMaps hat. Also wenn jemand sich bei OpenStreetMaps wirklich die Mühe gemacht hat, diese Gullideckel einzupflegen, hat Rescue Track das. Und das ist ganz cool. Ich bekomme das mega oft mit, jetzt zum Beispiel, hat mir eine Alarmierung, wie hieß das genau? Ja, ihr müsst da in die Straße sowieso, Teria, irgendwas mit Teria, das ist ein Restaurant oder phonetisch ähnlich. Erstmal fand ich ein Highlight, dass da letztlich auf dem Melder stand phonetisch ähnlich, phonetisch mit F. Also das fand ich schon so, also phonetisch, aber phonetisch ähnlich zu schreiben, also phonetisch ähnlich zu schreiben, fand ich schon erstmal einen coolen, genau meinen Humor.
Da wollte ich doch mal was einspielen.
Genau. Und dann war es tatsächlich irgendwie, so heißt ja jedes zweite italienische Restaurant Trotteria oder so, oder Trotteria. Ja. Und da denke ich mir auch wieder, mit Rescue Track hättest du es einfach eingegeben und dann hättest du es direkt gefunden. Und da hatte mir jetzt der Raphael Trautmann erzählt, es gibt wohl in Wuppertal so ein Skulpturen von irgendeinem Künstler, die sind durchnummeriert Und der sagte, der hatten da mal irgendwann einen Einsatz, da rief irgendwie der Anrufer an und sagte, ja, hier, Sie müssen zu Skulptur XY. Das ist wichtig. Und dann sagte wohl der Disponent, ja, okay. Hat den einfach den RTW in diesen Skulpturenpark geschickt und da gibt's wohl unzählige Skulpturen und die sind teilweise auch Kilometer auseinander. Mhm. Und letztlich war dann die große Kunst, wie kommen wir zu dieser Skulptur? Und Tatsache, ich habe dann, während der Raphael mir das erzählt hat, habe ich das mal in Rescue Track eingegeben, einfach nur die Skulptur mit der Bezeichnung. Und Tatsache, die Skulptur war direkt drinnen und das Routing bis zur Skulptur. Und ich konnte dann sogar ausmessen, okay, 40 Meter nach oben. Und man hätte dem RTW wirklich sagen können, ja, das ist Skulptur sowieso. Ihr müsst 40 Meter dann noch in nördliche Richtung gehen, dann seid ihr direkt da. Man kann sich dieses Rescue Track Tablet ja auch mitnehmen aus dem RTW raus und damit dann quasi zur Einsatzstelle finden. Und ideal, aber leider ist das halt auch wieder in vielen Leitstellen nur ein Feature und nicht der Standard. Und ich kann es nur immer wieder sagen, also ich glaube einfach, Rescue Track ist der Zeit zu weit voraus. Ich sage, bis wir in Deutschland an diesem Punkt sind. Genau.
Das dauert einfach noch. Das finde ich echt schade, weil ich bin auch immer noch begeistert von dem. Also das letzte Mal, als ich auf der Messe da war und damit rumspielen durfte. Lässt keine Wünsche offen. Aber kann man sich auf jeden Fall nochmal angucken. Wie gesagt, Leitstelle Stralsund bei uns zum Beispiel, die können auch ein Lied davon singen, die benutzen es, aber leider erstmal nur für die Hubschrauber, sagen aber, dass sie das eventuell doch weiter einführen wollen.
Ich werde dir mal fragen, tatsächlich, ob die dir auch mal einen Testzugang machen können. Dann kannst du da auch mal damit rumspielen.
Ja, sehr gerne. Zu Hause so ein bisschen rummachen.
Mache ich tatsächlich öfter mal, einfach aus reinem Interesse. Das macht echt Spaß. Ja,
gerne. Wenn ihr auch eins wollt, schreibt uns. Nein, um Gottes Willen. es gab eine Nachricht und zwar zur notfallsanitäre Ausbildung der SMK-Verlag, also die Rettungsdienste auch rausbringen. Die haben gemeldet, dass es jetzt ein Pilotprojekt soweit gibt bezüglich der Ausbildung und Ausbildungsverkürzung. Ne? Du hast es letztens auch gepostet bei dir in der Story. Ich habe es auch gesehen.
Genau. Und da kamen direkt die Fragen, die leite ich jetzt mal an dich weiter. Findest du das jetzt gut oder schlecht?
Ich bin immer noch dafür, eine volle Ausbildung zu machen, ganz ehrlich. Also eine Pflegeausbildung gleicht nicht der Rettungsdienstausbildung. Das haben wir schon mal in Folge 3 damals gesagt. Ist eine Verkürzung gut oder schlecht? Und man empfiehlt tatsächlich gerade das erste Jahr, wo es in die Einführung des Rettungsdienstes geht, nicht zu verkürzen, nicht zu überspringen, sondern wirklich alles mitzumachen, um die Grundlagen nochmal kennenzulernen. Denn eben im Rettungsdienst zu arbeiten, ist etwas anderes als in diesen, ich nenne mal, heimischen Gefilden des Krankenhauses bzw. der Pflegeeinrichtung. Sie testen es ja, sie versuchen es zu machen, diesem Pilotprojekt. Das heißt also, man hat eben eine Ausbildung von insgesamt 22 Monaten, so steht es hier. Und es umfasst 1160 Stunden Berufsschule beziehungsweise dann auch 1960 Stunden praktische Ausbildung an der Lehrrettungswache. Examinierte Pflegekräfte können das eben verkürzen und das Ganze soll in Lauenburg sein, also in der Lauenburger Rettungsdienstgesellschaft, MBH. Ja.
Also der Grund, warum viele gefragt haben, ja, warum, was hältst du denn davon, ist, also will man jetzt Personal aus der Pflege abziehen quasi, damit man den Personalbedarf im Rettungsdienst stopft? Also wir schieben quasi irgendwie gelöcherte Pullis hin und her. Das bringt es natürlich jetzt auch nicht. Grundsätzlich, ja, ist halt die Frage, wie man das Ganze denken möchte. Also es gibt genauso viele Notfallsanitäter, die in die Notaufnahmen wechseln. Also warum soll man nicht auch diesen Weg zurück ermöglichen? Zumal ja auch viele aus der Pflege sich vielleicht mal eine Abwechslung wünschen oder sagen, okay, ich möchte das jetzt einfach mal ein bisschen Rettungsdienst. Also das finde ich nicht verkehrt. Vielleicht gibt es dann auch immer mehr Mischmodelle, so 50-50. Ich meine, davon profitiert der Patient ja auch, wenn er einen Gesundheitspfleger, der wirklich erfahren ist, bekommt und einen Notfallsanitäter in einem. Was kann dem Patienten denn Besseres passieren? Also ich sage es mal wieder, die Kollegen, die irgendwie in der Notaufnahme gearbeitet haben oder in der Intensivpflege, das sind die besten Leute auf der Straße, weil die halt wirklich, wirklich zuverlässig auch sagen können, der hat nichts oder der muss auf jeden Fall mit.
Oder bei der Frage, wie lange bleibe ich denn im Krankenhaus, alleine schon für diese Aussage können Sie schon etwas verlässliche Informationen geben, weil Sie dieses Prozedere, was in der Notaufnahme alles läuft und wovon dieser Zeitfaktor abhängt, dann eben auch beantworten können. Aber nur für diese eine Frage jetzt nur Pflegeausbildung zu machen, ist Quatsch. Nein, sie können wirklich viel. Das finde ich auch super. Ne? Aber wie du schon sagtest, einfach Ressourcen umverteilen wird auch nichts bringen.
No. Nee, aber ich bin sowieso der Meinung, deshalb ich auch da glaube ich einfach, dass ich mit meiner Masterarbeit einfach zu weit in die Zukunft gedacht habe. Letztlich, es ist einfach nicht effizient, wenn ein RTW 10 Einsätze fährt und der RTW 5 Kilometer weiter, weil ein anderes Einsatzgebiet hat, nur 2 Einsätze. Sorry. Und dann dann diskutiert man tatsächlich noch darüber, dass dann in dieses Einsatzgebiet von dem RTW, der 10 Einsätze fährt, ein weiterer RTW muss, obwohl immer noch 5 Kilometer in 5 Kilometer Entfernung RTW steht, der nur 2 Einsätze fährt. Ja. Wo ich mir denke, guck doch erstmal, dass beide 5 fahren, bevor wir dann darüber reden, dass noch ein neuer RTW in Dienst genommen wird. Aber das ist genau das, das sind die Holländer mit ihren mobilen Wachen, die Amerikaner mit ihren mobilen Wachen, die sind da viel, viel weiter. Ja. Und wir in Deutschland, wir klammern uns immer noch an unsere Wachbezirke, Ausrückebereiche und Bereichsgrenzen. Und wir kommen einfach nicht voran.
Es liegt aber einfach an Rostock wahrscheinlich selbst auch, dass wir mittlerweile auch sagen, unser Einsatzgebiet ist Rostock. Also
unser Wache, Einsatzgebiet ist Rostock.
Ich fahre wirklich von einem Ende zum anderen, aber es funktioniert halt einfach auch, dass man da, ja, aber trotzdem Wachbezirke und so weiter ist in vielen
anderen Städten. Die neue Doku auf Sat.1. Ihr Einsatzgebiet Rostock. Ihre Mission retten.
Naja, das wäre dann die zweite Doku neben Harz, aber herzlich der Blockmacherin. Ne?
Vielleicht die erste interessante.
Entschuldigung. Ja, vielleicht auch das. Ist auch jedenfalls schön, wenn man immer wieder Patienten von sich im Fernsehen sieht. Und sagt, ach Mensch, denen geht's wieder gut. Schön, wunderbar.
Ja, wunderbar. Schön.
Nochmal raus aus Rostock, ab nach Nürnberg, da warst du wie so, das ist ein Pflegeheim, einfach mal so ohne Strom und Heizung war. Ich dachte erst, das wäre eine neue Maßnahme für die Energiekrise in Pflegeheim. Dem war aber nicht so. Man hat hier versucht, das Notstromaggregat zu testen und dann keinen Strom mehr anbekommen.
Gut, dass man es getestet hat, um festzustellen, genau, dass es nicht funktioniert hat.
Habe ich mal eine Frage auch schon bekommen von einer Helferin. Wie ist das eigentlich jetzt, wenn so ein Pflegeheim mit beatmeten Patienten, Intensivpatienten und sowas wirklich ohne Strom steht? Ja? Also was macht ihr als Rettungsdienst da, ne, wenn sowas vorkommen sollte? Beziehungsweise was macht das Pflegeheim da? Na klar, jetzt könnten wir uns eine Pflegerin anrufen. Ist das Worst Case. Ne? Also es gibt ja auch so Blackout-Pläne für jede Stadt. Ne? Was passiert bei einem Blackout über mehrere Stunden? Und dort stehen dann auch in gewissen Punkten eben drinne, dass man auch in Pflegeheim gerade Intensivpflegen und sowas anfahrt, die entweder mit Notstrom versorgt oder aber Patienten dann, die gerade beatmet werden müssen, ins Krankenhaus verbringen muss oder in irgendeine Struktur, die zumindest mit Strom versorgt ist. Knapp 150 Einsatzkräfte fuhren dort eben ran, das Technische Hilfswerk, Hilfsorganisationen, die Feuerwehren. Eine Frau kam vorsorglich ins Krankenhaus, die anderen haben das ohne Schaden weiterhin überlebt und der Strom ist dann auch nach ungefähr 3,5 Stunden wieder angegangen. Weil man muss ja jetzt mal bedenken, so eine Heimbeatmung, die schafft es so ungefähr 4 bis 5 Stunden vielleicht zu beatmen, je nachdem, wie intensiv sie das machen muss, welcher Modus eingestellt wird. Aber darüber muss man auf jeden Fall auch mal nachdenken. Wenn man dann ohne Strom ist, vor allen Dingen auch ohne Heizung. Jetzt im Winter kommt das nicht so gut. Und ich glaube, das Notstromaggregat, das werden sie auch nochmal irgendwie begutachten.
Aber was mich noch interessieren würde, interessanter Fall aus der Praxis, interessiert mich jetzt mal bei deine Verdachtsdiagnose. Und zwar wurden wir alarmiert zu einer Reanimation bei einem 47-jährigen Patienten. Mhm. Wurden alarmiert, sind dahin und keine Laienreanimation. Wir haben circa 10 Minuten Anfahrt gehabt. Patient lag noch im Bett und wir ihn dann aus dem Bett gezogen, angefangen zu drücken, war eigentlich relativ muskulös. Und dann sagte uns die Freundin, er wäre beim Geschlechtsverkehr also plötzlich bewusstlos geworden und dann reanimationspflichtig.
Krass.
Und wir haben dann angefangen zu drücken, unser ganzes Zeug gemacht und hatten tatsächlich nach 10, 15 Minuten einen ROSC, also einen Spontankreislauf, also ein Wiedereinsetzen des Kreislaufes. Und daraufhin kam auch nebenbei die Information, ja, er nimmt für den Muskelaufbau Testosteron wohl.
Ja.
Und jetzt mal die erste Frage an dich, was vermutest du, warum er reanimationspflichtig geworden ist?
Jetzt müsste ich wirklich gucken, was Testosteron in hohen Dosen tatsächlich macht. Da wüsste ich gar nicht. Aber ich schätze mal, dass es. Also habt ihr mal neurologisch weiter überprüft, wie es weitergeht?
Also deine erste Verdacht wäre jetzt neurologisch irgendwie
Hirnblutung? Ich wäre auf neurologisch auf jeden Fall getippt. Okay. Gerade beim
Geschlechtsverkehr. Also das war tatsächlich auch der Gedanke der Notärztin. Sie hat dann in die Pupillen geleuchtet. Die waren Isochor.
Okay.
Und dann kam das LNA-NEF. Und da wurde dann einmal das Herz geschallt.
Erika-Tamponade vielleicht?
War jetzt nichts groß zu sehen. Er hatte tatsächlich eine pulslose elektrische Aktivität initial, aber keinen Puls, deshalb reanimationspflichtig. Und dann haben wir ein EKG geschrieben, 12-Kanal, wie man das so macht bei einem ROSC. Mhm. Und haben gesehen, dass er senkt und hebt, allerdings jetzt gehoben hat, nicht in einer Ableitung, wo man das jetzt klassisch bei einem Herzinfarkt erwarten würde. Also für die nichts davon wissen, jetzt wovon wir gerade reden, also Hebungen und Senkungen im EKG deuten darauf hin, im Elektrokardiogramm, dass mit dem Herzen was nicht stimmt, könnte auf einen Herzinfarkt hindeuten. Ja. Sehr stark. So.
Okay.
Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und sind dann in den Schockraum dort. Der Patient hat noch was Blutdrucksteigerndes bekommen, weil der Blutdruck die ganze Zeit im Keller war und hatte keine Vorerkrankungen sonst. Haben das Ganze dann im Schockraum übergeben. Der Verdacht vom Arzt dort war Lungenembolie. Und dann hat er in die Pupillen geleuchtet und da hat man eine Anisokorie gesehen. Und dann ist der Patient ins CCT gegangen, also ja, im Bild vom Kopf. Und da hat man dann eine Subarachnoidalblutung gesehen, also eine Blutung. Ja. Und das war das Tückische an der ganzen Geschichte, dass nämlich diese SAB die Eigenschaft hat, dass sie manchmal die Symptome eines Herzinfarkts imitieren kann. Krass, also, dass okay, man eine ST-Hebungen und Senkungen hat und zusätzlich noch sogar einen erhöhten Troponinwert. Das heißt, du bist der festen Überzeugung eigentlich, wenn du nur diese Werte betrachtest, dass der Patient einen Herzinfarkt hat, er hat aber eine Hirnblutung. Und warum ist das so tückisch? Weil wenn du einen Herzinfarkt behandelst, also ein verstopftes Gefäß, dann versuchst du die Gerinnung zu hemmen.
Gibst also ASS und Heparin.
Genau, du gibst ASS und Heparin, damit das Blut flüssig wird, Blutverdünner, ja, damit der Thrombus entweder aufgelöst wird oder weitergespült wird oder das Blut da halt dran vorbeikommt, um dem Patienten was Gutes zu tun. Bei einer Hirnblutung kann man sich vorstellen, möchte man nicht, dass das Blut verdünnt ist, sondern man möchte eigentlich, dass das sehr gute Gerinnungskaskade ist, damit das Gefäß vielleicht schnell wieder geschlossen wird und es nicht blutet und blutet und blutet. Und somit würde man quasi den Patienten wirklich schädigen, wenn man ihn wie ein AKS behandelt, aber nachher kommt raus, dass er eine SAB hat. Und das Witzige ist, das hat mir vor 3 Jahren schon mal ein Medizinstudent erzählt, weil wir darüber diskutiert haben, Medikamentengaben präklinisch. Dann sagte mir, naja, Luis, es gibt eine Form der Hirnblutung, die stellt sich dann da wie ein Herzinfarkt. Und wenn der Patient bewusstlos ist, kann er dir nicht sagen, ich habe vernichtende Kopfschmerzen und nicht Brustschmerzen. Genau. Und somit kann man das gar nicht unterscheiden. Da meinten wir damals, naja gut, wie häufig ist das? Na, also 8% der SABs werden wohl reanimationspflichtig direkt und ein paar haben dann tatsächlich diese Symptomatik. Das deutet aber auch schon auf ein schlechtes Outcome hin wohl. Und da meinten wir, ja, aber jetzt fand ich es tatsächlich echt mal interessant, weil im Prinzip sagt einem das, wenn man einen bewusstlosen Patienten hat, sollte man, bevor man jetzt anfängt, sich voll auf AKS zu versteifen, immer einmal kurz darüber sprechen. Könnte es nicht sein, dass er eine Hirnblutung hat und sollten wir nicht lieber erstmal ein CCT abwehren? Wenn er sich natürlich ans Herz fasst und dann bewusstlos wird, dann deutet das natürlich auf einen Herzinfarkt hin. Genau. Aber wenn das so aus dem Nichts passiert, dann muss man da wirklich vorsichtig sein.
Ja, das ist aber auch die Frage, also beziehungsweise die das Interview der Freundin vielleicht auch wichtig. Hat er noch was vorher gesagt oder ist er sofort in die Bewusstlosigkeit gekommen? Apropos dieses, Mensch, dann wird's ja interessant. Oh, dann beschäftigt sich man mit dem Thema. Meine Kollegen saßen mit mir auch letztens in der Wache und haben gesagt, Mensch, also wir hatten mit einem Notarzt Einsatz, haben dort Nifedipin gegeben bei Bluthochdruck. Ne, es ist quasi der Ersatz für Biotensin, einen Blutdrucksenker, einen Beta-2-Blocker. Und dabei haben sie festgestellt, Mensch, also als wir das gegeben haben, diese 10 Milligramm, wir geben 10, es gibt aber auch 5 eigentlich, ist der Blutdruck so massiv in den Keller gegangen und der Puls richtig hoch und alles Mögliche. Und dann haben wir versucht, einen Zugang zu legen, das war schwer. Und dann hat uns nachher aber der eine Kollege vom NEF gesagt, naja, bei Nifedipingabe wird immer ein Zugang vorhergelegt. Und dementsprechend waren sie dann erstaunt. Ach ja, da habe ich mich beschäftigt und habe ich gesagt, ja, das muss man eigentlich ja immer machen. Also wenn wir nur Nifedipin mit Ärzten gegeben haben, haben wir das sonst nie gemacht. Das wusste ich gar nicht. Und ich dachte so, also das predigen wir im Rettungsdienst schon seit Jahren, dass man bei solchen, gerade bei Medikamenten, Beta-2-Blocker und sowas, immer einen Zugang vorherlegt. Weil wenn ihr den Blutdruck doch aus Versehen massiv senken solltet, ne, Nitrogabe eben das gleiche Spiel, dann sucht ihr die Venen. Ja, und zwar erfolglos. Also finde ich immer interessant, dass den Kollegen das erst auffällt, wenn dann doch mal was passiert, hier Gott sei Dank dann auch mit einem Notarzt zusammen. Es gibt nämlich auch Fälle, da rufst du den Notarzt an, lässt dir eine Freigabe für die Philippinen eventuell geben, gibst es dann und möchte ich nicht erleben, wenn das passiert und der Kollege keinen Zugang gelegt hat.
Das ist tatsächlich, aber das kenne ich tatsächlich auch, dass das immer gepredigt wird, insbesondere bei Biotensin, weil es so unberechenbar ist. Und bei Nitro ja auch. Also es ist ja wirklich, du gibst ja das Medikament, du steuerst es ja nicht, du gibst es und dann weißt du nicht, was passiert. Und entweder passiert nichts, der Blutdruck geht vor den Keller oder er landet genau da, wo du hin möchtest. Das weißt du ja nicht bei diesen Medikamenten. Das ist ja nicht so steuerbar wie Urapidil zum Beispiel. Ja. Genau.
Deswegen, deswegen sollte man es auch immer fragen. Ich finde es immer gut, wenn Patienten Biotensin schon in der Hausmedikation haben für den Bedarfsfall, dann kann man sich so ein bisschen sicher sein, dass sie das vertragen. Dennoch heißt es, hier Zugang legen. Also nochmal eine kleine Erinnerung an die Kollegen da draußen im Rettungsdienst, dass aber das was, immer wichtig ist.
Was tatsächlich auch sehr interessant ist, ist, dass, das sagte mir jemand, als ich diese gesagt habe, dass mit, wir hatten da mal einen interessanten Fall, schrieb mir jemand, fand ich relativ lustig, sie sagte, wenn ein Rettungsdienstler oder Ärzte sagen, wir haben da einen interessanten Fall gehabt, dann bedeutet das nichts Gutes für den Patienten.
Ja, vielleicht, ja, vielleicht, ja. Nicht immer, vielleicht, aber ja. Manchmal. Ich habe noch einen Anruf bekommen und der passt zu unserem heutigen Thema, bevor wir nämlich in die Werbepause gehen und in eine kleine Unterbrechung. Hier die Olivia, die ist Schulsanitäterin und hat eine ganz interessante Frage.
Hey, also erstmal zu mir. Ich bin Olivia, 13 Jahre, Schülersanitäterin. Und ich will später mal Notfallsanitäterin werden und dann Medizin studieren und ja, Notärztin werden. Und ich hätte eigentlich eine Frage, und zwar, wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt beispielsweise einen 16-Jährigen reanimieren müsste? Reanimiere ich ihn dann wie ein Kind oder wie einen Erwachsenen? Das war meine Frage. Danke. Ciao.
Wir haben uns schon mal darüber unterhalten, Kinderreanimation und welche Unterschiede gibt es. Natürlich, also bei einem 16-Jährigen kann man schon sagen, da ist der Brustumfang und so weiter schon mittlerweile fast wie so ein Erwachsener. Ihr sollt immer so tief drücken wie eben die Faustgröße, beziehungsweise so 5 bis 6 Zentimeter, sagt man ja beim Erwachsenen. Je kleiner das Kind ist, desto mehr kann man sich auch ein wenig die Kraft dosieren, indem man vielleicht nur eine Hand nimmt zu reanimieren. Aber die Leitlinien der EEC sagen mittlerweile, gerade bei Kindern auch schon so über 10 Jahren, kann man beide Hände nehmen, bloß hier bitte eben versuchen, das Ganze zu dosieren. Ich weiß nicht, ob sie auf die Initialbeatmung anspricht. Wenn bei Kindern ist es ja so, dass du normalerweise eine 5-Initialbeatmung gibst. Ich würde mal beim 16-Jährigen sagen, kann man machen, ist nicht schlimm, aber man kann es durchaus laut ERC-Leitlinie auch schon mittlerweile so handhaben, wie beim Erwachsenen 30:2 Reanimation.
Kommt drauf an, wie immer, wann er oder aus welchem Grund der reanimationspflichtig geworden ist. Das ist ja nur so eine pauschale Sache. Wenn man jetzt natürlich einen Erwachsenen, keine Ahnung, aus einem Gewässer zieht, der da ertrunken ist, dann könnte man vielleicht auch mal initial beatmen, weil die Ursache ja letztlich dann der Hypoxie ist für den Kreislaufstillstand.
Ja. Also ich würde es nicht schlimm finden.
Ich würde es nicht am Alter festmachen, sondern einfach am Körper. Wenn der Körper eine Erwachsenenreanimation schon hergibt, also es gibt ja 16-Jährige, insbesondere in Fußballvereinen sieht man das von Profimannschaften, die sehen aus wie 25, dann kann man den auch reanimieren wie einen Erwachsenen.
Genau.
Und genau das bezieht sich ja eben darauf, dass bei Kindern eigentlich die häufigste Ursache für einen Herz-Kreislauf-Stillstand das Verschlucken ist, das Bolus-Geschehen. Und insofern, dass die einen akuten Sauerstoffmangel haben, eine Hypoxie. Und dadurch, dass ich natürlich weniger drücke und beatme ich mehr. Und dadurch versucht man eben dem so ein bisschen gerecht zu werden. Wenn jetzt, behaupte ich jetzt einfach mal, wenn jetzt ein Kind einen Herzinfarkt hat, wirklich, dann könnte man das auch 30:2 reanimieren. Also zumindest vom Sinn her.
Generell wird ja in der EEC gesagt, wenn ihr euch unsicher seid, dann reanimiert bitte immer 30:2. Normalerweise ist es ja bei Kleinkindern oder Kindern immer so, dass du 2:15 machst, so wie man das dann damals noch gelernt hat, auch für Erwachsene. Aber hier, wenn ihr unsicher seid, macht einfach 30:2. Diese Zahl, dieser Algorithmus ist der, den ihr euch auf jeden Fall immer merken solltet. Aber hier zu empfehlen eben bei Kindern eben 2:15 oder 15:2, weil es hier eher um meistens ein Beatmungsproblem ist. Bei einem 16-Jährigen, wie gesagt, muss man halt gucken, welche Ursachen das Ganze dann eben hatte. Ja, damit sind wir schon drin. Andere Anrufbeantworter-Sachen nehmen wir in die nächste Sendung gerne mal mit rein, aber wir sind jetzt mittlerweile bei über einer halben Stunde angekommen und dementsprechend kommen wir ja immer zu einem Hauptthema. Also das Ganze gleich, da soll es nämlich darum gehen, was passiert, wenn Kinder gewisse Sachen verschlucken? Dafür wollen wir mal ein paar Sachen uns vornehmen. Vor allen Dingen, welche Sachen sind da sehr gefährlich und was habt ihr dann zu tun? Also bis gleich.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Gleich.
Ja, Auslöser für dieses Thema war tatsächlich ein Einsatz, den ich hatte, wo wir alarmiert wurden zu einem Kind, das vor einer Stunde eine Knopfbatterie verschluckt hat. Und zwar So eine richtig, richtig kleine. Also, da gibt es also so ja eigentlich für Hörgerät. Nee, nein, ach, noch nicht mal.
Noch eine Knopf.
Es gibt wirklich so kleine Knopfbatterien.
Ja.
Und dann, ja, verschluckt. Wir sagen, ja, keine Ahnung, wir machen da jetzt gar nichts dran. Wir können sie in die Kinderklinik fahren. Ja, okay, wir das gemacht. Und dann habe ich diesen Einsatz nachher als grün klassifiziert, weil wir nichts gemacht haben, außer das Kind ins Krankenhaus zu bringen. Dann direkt die Mütterfraktion, das ist doch ein lebensbedrohlicher Notfall, das ist ein Notfall. Ich denke, ja gut, aber nicht für uns. Also was sollen wir denn da machen, jetzt mal ganz im Ernst. Und dann habe ich mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Und tatsächlich ist es aber so, dass Batterien jeglicher Art immer im Krankenhaus vorgestellt werden müssen, weil es eben sein kann, also bei so Batterien, wie du es jetzt gezeigt hast, so...
Ja. Knopf, diese hier, ne? Ja,
genau. So diese Knopfbatterien in groß, diese flachen, langen, da kann es eben erstens dazu kommen, dass das Kind das verschluckt und das wirklich hängen bleibt, in der Speiseröhre zum Beispiel. Und das ist eben sehr ungünstig, weil diese Batterie, das ist ja, da ist ja Chemie drinnen, ist ja elektrochemisch, und das fängt dann nämlich an, dass sich da eine, wenn das über die Schleimhaut kommt es dann zu einem Stromfluss, so einem leichten, es kommt auf jeden Fall zu einer Ausbildung von Hydroxidionen, irgendwie sowas. Und hast sogar Präsentation vorbereitet, ja.
Ja, ich habe das
dann kann es eben, ja. Kann es eben Hydroxidionen, das führt immer zu Verätzungen, diese Hydroxidgruppe, und dann kann es eben zu schweren Verätzungen der Speiseröhre führen. Und das kann aber natürlich auch passieren, wenn das letztlich dann auch in den Magen-Darm-Trakt kommt. Und es ist wohl so, auch das hatte ich so nicht auf dem Schirm, aber es ist wohl tatsächlich so, dass das dann auch Kinder können dann nachträglich über Jahre Probleme mit der Verdauung haben, wenn sie mal so eine kleine Batterie verschluckt haben. Insofern, ja, das muss raus, oder man muss zumindest gucken, was passiert damit. Unsere war jetzt so minimal klein, dass man jetzt dachte, okay, die wird sich jetzt wahrscheinlich da nicht irgendwo... die wird jetzt da nicht groß Schaden anrichten, aber es könnte sein, dass sie irgendwo hängen bleibt. Und das ist nämlich auch so eine Gefahr bei Gegenständen. Wenn die nämlich irgendwo in den Darm schlingen oder so hängen bleiben, dann kommt es eben entsprechend zu einer Störung des Verdauungssystems. Es kann dann wirklich auch zu einem Infarkt führen da unten. Also es ist schon nicht ohne. Es ist eigentlich schon fast ein akutes Abdomen, so eine verschluckte Batterie.
Na deswegen, also es gibt hier eine super Seite, die haben wir euch in die Shownotes mal gepackt, mit Erste Hilfe am Kind von der Uni Bonn, also Uniklinikum Bonn. Da könnt ihr auch auf jeden Fall mal raufgucken, wie so eine Knopfzelle danach aussieht, wenn sie aus der Speiseröhre rausgeholt wird. Und dort wird auch zum Beispiel auch empfohlen, dass man Honig geben soll bei Kindern über 12 Monaten. Übrigens darunter bitte nicht, wegen des Säuglingsbotulismus. Da gibt es Verdauungsstörungen, die man dadurch auslösen kann. Das sollte man nicht machen, aber so kann man da wohl noch Honig dazugeben, damit das besser flutscht, alle 10 Minuten 5-mal wiederholen, und dann soll das ganz gut
ein bisschen flutscht. Genau, und weil sich der Honig halt wie so ein Schutzmantel um die Batterie legt, und dadurch flutscht es dann, genau, und es verhindert eben aber auch, dass es zu diesem zu dieser chemischen Reaktion kommt und zu Verätzungen kommt. Aber ganz wichtig, erst ab einem Jahr, weil sich erst dann die Darmflora so weit aufgebaut hat, dass dieses Bakterium, Honig ist ja auch ein Antibiotika, mehr oder weniger, für Bienen zumindest, dass der Darm das verträgt. Und das ist relativ interessant. Das habe ich dann nämlich hinterhergeschoben, weil mir das auch viele Leute schrieben. Aber Honig erst ab einem Jahr. Und da meine ich ja übrigens Honig erst ab einem Jahr. Habe ich ja meine Story gesagt. Dann darauf schrieb mir der Flori, der jetzt Vater ist und sich sehr mit den Müttern auskennt, sagte, na, haben die Mütter dich direkt ermahnt? Da meinte ich, ja, es gibt nichts Schlimmeres als Mütter. Wirklich. Also Mütter auf Instagram, das steht noch weit, weit über Assistenzhunden. Mütter auf Instagram. Das ist wirklich Endgegner. Also die wissen alles besser und nein, das kannst du nicht machen und so und so und so. Und Kinder, immer Notfall. Ja.
Es ist aber auch so, dass wir teilweise auch manchmal eher die Muttis behandeln müssen als die Kinder.
Manchmal muss man auch Erziehung übernehmen. Also.
Oh, ja, und die stellen natürlich auch die wüsten Fragen, ne, die du dann beantworten musst. Wie zum Beispiel, bis welchem Alter ist es denn jetzt gefährlich, so eine Knopfbatterie, vor allem diese 2 Zentimeter Knopfbatterien hier zu verschlucken? Man sagt immer so, bis zum 6. Lebensjahr sollte man auf jeden Fall das beachten. Welche Symptome können auch auftreten? Man sieht das Kind ja nicht immer. Ne? Und woran könnte ich vielleicht erkennen, dass das Kind jetzt triggere ich das richtig doll. Ne? Hier sind aufgeführt, dass natürlich Schluckbeschwerden dabei sind, Fieberhusten, Speicheln, Erbrechen, Nahrungsverweigerung und Schmerzen beim Schlucken, vor allen Dingen mit Bauchschmerzen. So, das sind so die Symptome, wenn man zum Beispiel so eine Knopfbatterie mal verschlucken sollte. Also, wenn es passieren sollte, könnt ihr natürlich auch die Giftzentrale anrufen. Beispielsweise hier in Bonn ist es jetzt die 0228-19240. Gibt aber auch welche in Berlin und so weiter. Steht überall im Telefonbuch, hätte ich fast gesagt. Wer hat noch ein Telefonbuch zu Hause. Hast du eins zu Hause? Ich nicht.
Nein, auch bei Google steht's.
Aber bei Google kann man es natürlich auch nachgucken.
Ja. Genau.
Und dementsprechend immer aufpassen mit Batterien. Also sowas sollte man definitiv auch immer weglegen.
Genau. Was natürlich unkompliziert ist, ist die klassische Münze, die verschluckt wird, weil die einfach nicht reagiert. Und die wird dann einfach ganz normal wieder ausgeschieden. Und was man tatsächlich bei diesen Batterien macht, ist, dass man wohl mit ganz niedriger Röntgenbelastung, das hat mir jemand erklärt, wo sich auch mal den Thorax dann anschaut und schaut, okay, wo ist die denn jetzt gerade genau? Und dann gibt es entsprechend vielleicht Verlaufskontrollen, dann guckt man, okay, die kann auch einfach ganz normal ausgeschieden werden. Münze, wie gesagt, völlig unkompliziert, hat, glaube ich, jeder auch schon mal verschluckt. Ich glaube, ich habe auch mal eine verschluckt.
Ich glaube, das hat jedes Kind da schon mal irgendwie hinter sich gebracht.
Was wiederum gefährlich ist, sind Magnete.
So ein Magnet verschlucken, ja, das macht auf jeden Fall keinen Spaß. Nicht, weil der dann irgendwo raussteht, aber wenn man, sagen wir mal, das Kind verschluckt zwei Magnete, dann wird es schon mal interessanter, wenn der eine Magnet quasi schon mal vorrutscht in den Magen-Darm-Trakt, in den Darmtrakt nach und der andere, der kommt so hinterher und die verbinden sich irgendwann miteinander. Ihr könnt euch vorstellen, dass das dann doch auch lebensgefährlich sein kann. Kann zu Blutungen führen. Aber auch wenn so ein Magnet einzeln verschluckt wurde, ne, dann bildet sich das gerne mal so, dass dann natürlich weitere Metalle angezogen werden können, das Ganze zu einem schönen Klumpen wird und dann eben zu Verletzungen führt.
Also wenn es an dem Tag dann noch Büroklammern gab oder so zum Nachtisch, dann ist das natürlich ganz schwierig, wenn da noch so ein Magnet hinterher geschoben wird. Genau, aber auch wegen der ganz normalen Verstopfung und so weiter und so fort. Der reagiert jetzt auch nicht so stark, aber auch ein Magnet neigt wohl dazu, sich irgendwo festzusetzen dann letztlich. Und dann ist auch, glaube ich, mit Honig nicht mehr gut geholfen. Also da muss man dann immer in die Kinderklinik. Aber ganz wichtig, da muss man jetzt nicht mit einem Rettungswagen in die Kinderklinik. Also ganz ehrlich, also es macht halt keinen Unterschied, muss man ganz ehrlich sagen, weil die Therapie, die startet erst, wir haben keinen Honig dabei, wir haben gar nichts. Bei uns ist es eher, das sage ich immer wieder, eher noch schwieriger. Wenn das Kind natürlich diese Batterie in der Speiseröhre oder in der Luftröhre vielleicht sogar hängen hat, ja, dann ist es natürlich akut jetzt lebensgefährdet, weil es zu einer Hypoxie kommen kann. Das Kind läuft blau an, hustet die ganze Zeit, Speichelfluss ohne Ende, was weiß ich. Aber keine Ahnung. Was sollen wir machen? Also wir machen mit dem Kind dann nichts. Wir stellen das nicht auf den Kopf oder sonst irgendwas. Es sei denn, das ist jetzt natürlich ein Bonusgeschehen, sprich in der Lunge.
Aber weil ganz normal, das Kind reagiert normal, der Kreislauf normal und es ist nichts Akutes zu sehen. Dann kann man das Kind nehmen, ab ins Krankenhaus mit dem Taxi, mit dem Bus oder Bahn oder aber auch mit dem eigenen Auto. Immer ganz spannend, wenn drei Autos vor der Tür stehen und der Rettungswagen kommen muss, nur um das Kind ins Krankenhaus zu fahren.
Genau, vor allem muss man sich überlegen, oh mein Gott, hat eine Batterie verschluckt. Wenn ich das Kind jetzt nehme, ins Auto gehe, das sind 5 Minuten, fahre los, bin ich 20 Minuten später im Krankenhaus. Wenn der Rettungswagen kommt, dann dauert das erstmal 10 Minuten. Erklärt man, was passiert ist. Dann redet man nochmal 10 Minuten. Dann geht der ewige Terz los mit diesem Maxi-Cosi-Kram. Kein Kind will sich irgendwie auf diese Trage legen. Dann fängt das Kind an zu schreien ohne Ende. Und das ist jedes Mal der gleiche Terror. Und nur weil die Leute unbedingt mit dem RTW fahren wollen, dann wird das so halb sicher, halb nicht sicher angeschnallt, keine Ahnung. Und dann fährt man dann irgendwann. Also der Einsatz dauert im Rettungswagen immer so 50 Minuten. Und da ist man wesentlich schneller selbst im Krankenhaus, wenn man ein Auto hat. Mit dem ÖPNV natürlich nicht. Wenn man ein Auto hat, Maxi-Cosi dann einpacken und selber fahren.
Genau. Ne? Also das auf jeden Fall beachten. Wenn natürlich so eine Sachen verschluckt werden, vielleicht kennt man es, ne? Sowohl aus der Waschmaschine als eben auch aus der Spülmaschine, sind diese Pads, wo die immer so toll aussehen. Die sehen auch wirklich lecker aus, muss man ja sagen. Ne?
Und
dementsprechend, riechen auch super. Dementsprechend sagt aber die Werbung mittlerweile auch immer außer Reichweite von Kindern und sowas aufbewahren und so weiter, weil die Dinger kann man einem aufbeißen. Da sind Chemikalien drin und dementsprechend, wenn sowas geschluckt wurde, bitte sofort Giftzentrale anrufen, bitte sofort ins Krankenhaus. Wenn das Kind noch keine Anzeichen hat,
Schaumbildner von irgendwelchen Kreislaufproblemen.
Schaumbildner, ja, genau.
Klassisch
also viele Spüli. Andere Sachen auch. Hier ist Klarspüler drin, hier ist natürlich Schaumbildner, also vor allen Dingen Spülmittel drin und das ist jetzt für die Spülmaschine gerade. Und noch irgendwelche Sachen sollte man auf jeden Fall als Kind nicht.
Und was gibt man dagegen dann? Da kann man dann den Rettungsdienst schon mal rufen, weil wir können Saab-Simplex geben.
Genau. Ne, das haben wir da, hat bei uns das NEF leider nur, ja. Aber SAP-Simplex kann hier eben dann aufgezogen werden und man kann schon etwas machen davor. Ne? Wenn ihr aber gerade so 10 Minuten von der Kinderklinik entfernt seid, kann man damit auch mal schnell in die Kinderklinik fahren.
Der klassische Tipp vom Giftnotruf, Aktivkohle.
Mhm, Genau. Hat man natürlich immer am besten im Haus, gerade wenn man Kinder dabei hat und so weiter, die Aktivkohle. Ja. Ja. Wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, wie gesagt, ich habe es ja in die Shownotes gepackt und so weiter. Es gibt auch so ganz tolle Sachen zum Ausdrucken von dieser Uniklinik Bonn. Wir kriegen dafür übrigens kein Geld, das ist auch eine schöne Aktionsseite einfach nur von der Klinik. Und da habt ihr dann auch so eine Sachen dabei, wie zum Beispiel bei Verschlucken von Gegenständen vorzugehen ist, sowohl bei Kleinkindern als eben auch bei Babys und Säuglingen, was ihr da machen könnt mit schönen Bildern, könnt ihr ausdrucken und vor allen Dingen auch nochmal durchlesen, was da ganz gefährlich ist und wie ihr euch verhalten solltet. Auch zum Beispiel finde ich ganz toll, was soll ich zu Hause haben als Elternteil in der Hausapotheke? Finde ich ganz spannend, lest euch die Liste auf jeden Fall mal durch.
Ist das die Liste von diesem Erste-Hilfe-Kind, wo wir auch die
Kurse machen? Ja, Erste-Hilfe am Kind, Uni Bonn, genau, richtig.
Ja, okay.
Hatten wir schon mal da eben drin, deswegen. Und es gibt auch ein Video zur Wiederbelebung, also ganz toll, auch zum plötzlichen Kindstod, Sonnenschutz für Kinder und so weiter und so weiter. Lest es auf euch auf jeden Fall durch, ist immer wieder schön mal zu sehen, was man da eben so mit dabei haben sollte und was man so beachten sollte. Sollte gerade für die Kinder, die immer ein bisschen, die Eltern, die immer ein bisschen besorgter um alle sind. Ach, herrlich, ja.
Jo,
hast du Fragen dazu?
Das war ja wieder ein schnelles Hauptthema, muss man ganz klar sagen.
Ja, das muss man auch sagen. Also wir können natürlich auch gerne noch drüber weiterreden. Aber ich fand das noch spannend hier, dass einige E-Mails reingekommen sind.
Allerdings,
die, und zwar das gefragt haben.
Eine Riesenmail von der Jessica oder von der Jessie. Hallo Chris, hallo Luis. Ich habe jetzt erst vor ein paar Wochen mit eurem Podcast angefangen. Okay, ich habe letztens Folge 22 gehört und habe eine Frage. Dafür muss ich die Vorgeschichte kurz erzählen. Ich halte mich kurz. Riesenmail. Die ganze Sache ist schon eine Weile her. Ich habe 3 Kinder und samstags ist immer Schwimmkurs. Die kleinste war, ich glaube, so 1,5, 2 Jahre älter, aber nicht vielleicht auch ein Jahr. Sie saß auf jeden Fall noch im Kinderwagen. Wir mussten früh aufstehen, mit dem Bus fahren. Die 2 Großen saßen in einem Vierersitz. Ich stand in unmittelbarer Nähe vor einem Kinderwagen, habe mich festgehalten. Uhrzeit war ca. 6.15 Uhr. Die Ampel an der Kreuzung war noch nicht an. Der Bus fuhr und man merkte nur, wie ich so einen kleinen Schwung zurückgemacht hat und der Bus eine Vollbremsung gemacht hat und mich hat es vorne zum Fahrer geschleudert. Der Kinderwagen ist mit mir geflogen, mit Kind drin, aber nicht so weit wie ich. Das klingt schon mal sehr dramatisch.
Gut, okay.
Ich kann auch gar nicht sagen, ob ich kurz weg war. Ich war kurz orientierungslos, bin aufgestanden. Im Nachhinein fand ich das peinlich, aber ich habe dann nur geschrien, ich muss zu meinem Kind. Eine andere Frau hat dann die Kleine sofort hochgenommen. Sie hat natürlich geweint. Ich habe sie dann hochgenommen, hab nach den anderen Kindern geschaut. Denen ging es aber soweit gut. Ich hatte wahnsinnige Kopfschmerzen, am Knie noch Schürfwunden. Der Busfahrer musste eine Vorbereitung machen, weil ein anderes Auto über die Kreuzung gerast ist. Ich wollte ins Krankenhaus, um das abklären zu lassen. Die Kleine hatte es ja auch aus dem Kinderwagen geworfen, mir ging es auch nicht so gut. Das Krankenhaus ist von der Kreuzung aus 1 Kilometer weg, also mit Auto 4 Minuten zu fahren. Ich wollte keinen RTW rufen, weil ich mir nicht so sicher war, ob es notwendig ist, weil es ja nur 1 Kilometer zum Krankenhaus war und mein Mann noch zu Hause war und ich dann schlussendlich auch gefahren hat. Der Mitarbeiter der Notaufnahme war nicht gerade nett und fragte mich dann zuerst, warum ich mit den Kindern so früh unterwegs war. Also was fällt Ihnen eigentlich ein, so früh überhaupt irgendwohin unterwegs zu sein? Und so schlimm kann es ja nicht sein, wenn ich selbst in Notaufnahme komme nach so einem Unfall. Der Arzt war leider auch nicht so nett und da ich nicht im Krankenhaus stationär bleiben wollte und konnte, hat er gesagt, wenn es mir schlechter geht oder ich Nackenschmerzen bekomme, soll ich wiederkommen. Rein.
Mensch, du hast ja wieder einen Kamerawechsel vollführt. Hier irgendwie mag deine Kamera, beziehungsweise dein Gerät, deine Kamera nicht,
ja, oder? Ja. Nee, das ist, kann ich direkt sagen, das ist das immer gleiche Problem, wenn man hier bei Apple, Apple einen Adapter hat von USB auf USB-C und man berührt dieses Kabel, nur dann ist hier direkt Timeout, was weiß ich, Fehler. Jedenfalls hat sie Nackenschmerzen bekommen, hat sich dann aber nicht mehr getraut, ins Krankenhaus zu gehen. Und sie fragt sich, ob sie anders behandelt worden wäre, wenn sie mit dem RTW gekommen wäre. Hätte sie einen RTW rufen können sollen? Weiß ich nicht. Kann man jetzt schwierig sagen aus der Ferne? Man war ja nicht dabei.
Ja, schwierig.
Letztlich wäre das ja irgendwie Aufgabe des Busunternehmens gewesen.
Ja.
Ist ja ein Verkehrsunfall eigentlich. Hätte auch polizeilich aufgenommen werden müssen. Ich kann das nicht sagen, so retrospektiv. Also der RTW hätte jetzt ja auch nicht viel gemacht wahrscheinlich.
Aber gerade beim Verkehrsunfall, ich finde das manchmal spannend, manchmal rufen die auch gar nicht die Polizei dazu, also die Verkehrsunternehmen schon meistens, aber so bei Unfällen, Fahrrad gegen Fahrrad, Fahrrad gegen Fußgänger oder auch manchmal Auto gegen Fahrrad, wenn unsere Leitstelle ist ja eigentlich immer hinterher, um die Polizei zu rufen, aber manchmal fällt ihnen das auch nicht auf und die Leute rufen dann an, sagen hier, ist jemand gestürzt, fertig, ja? Dann kommen wir an und es ist ein Verkehrsunfall. Ja, und dann fragst du halt auch nur, haben sie die Polizei gerufen? Nö, wieso? Das ist ein Verkehrsunfall, der sollte aufgenommen werden. Ne? Also gerade für den Patienten, der hier gerade zum Beispiel mit einem SAT oder SAT-2 rumliegt, in seinem Interesse werde ich jetzt hier die Polizei mal mit alarmieren, weil wenn der nachher eine Anzeige schreiben möchte, beziehungsweise das muss ja aufgeklärt werden oder aufgenommen werden, rufen wir halt mal die Polizei eben mit dazu. So.
Ja, es ist auch immer schwierig, sowas zu sagen, wenn man nicht dabei war. Das ist immer ganz schwierig.
In diesem Sinne sollten wir es heute mal belassen. Wir hätten so viel noch zu erzählen. Wir hatten ganz kurz noch auch so einen Einsatz. Da hieß es NEF, Feuerwehr und Rettungswagen alarmiert zu Kind mit Dyspnoe und es brodelt beim Atmen. Wir haben uns schon ein bisschen gedacht, ob das Kind sich nicht einfach ein bisschen verschluckt hat beim Stillen. Und kurz bevor wir alle da ankamen und so weiter, hieß es über die Leitstelle dann auch, Mensch, ihr könnt wieder abdrehen. Das Kind hat ein Bäuerchen gemacht, hat gerührt. Und jetzt ist wieder alles gut und dem geht's in Ordnung und ja. Aber da muss man halt gleich mal den Rettungswagen rufen, anstatt das Kind einfach mal kurz auf den Arm zu nehmen, eventuell auch mal hoffen, dass es ein bisschen hustet, beziehungsweise dann mal so zwischen die Schulterblätter klopfen. Wie gesagt, einfach mal nachgucken. Ne? So ein Erste-Hilfe-Kurs am Kind kann schon mal gut tun. Da kann man das Ganze nämlich auch einfach mal üben und sich ein bisschen Angst nehmen lassen, auch vor einigen Notfällen oder Unfällen. Ja, wir hoffen, euch hat's gefallen. Yes. Wenn, dann drückt doch mal auf YouTube zumindest die Glocke, abonniert das Ganze doch, damit ihr alles Weitere nicht verpasst. Und ihr könnt uns ja auch mal schreiben, wie ihr das wieder fandet hier mit YouTube beziehungsweise in dem Podcast, wenn ihr noch Fragen habt. Ja, fand
die
ich
Kommentare
super.
Also waren einfach ja echt, waren ja viele Kommentare.
Und einige werden Kommentare ja, die dachten ja bei der Premiere unseres ersten Videos, das wäre live, aber nein, es ist natürlich hier eine Aufzeichnung für diejenigen, die das natürlich im späteren hineingucken. Genau.
Und sagen wir es aber auch schön am
damit
Ende.
Trotzdem
damit die
Kommentare
jetzt
kommen.
Dachten, es live, jetzt erst
ja,
wissen.
Aber dann wissen sie halt beim nächsten Mal Bescheid. Ja. Ja. Ansonsten schreibt uns einfach info@retterview.de oder sprecht uns auf den Anrufbeantworter. Alles Weitere findet ihr in den Shownotes. Und ich würde sagen, ich genieße jetzt meinen ersten Lebkuchen diesen Jahr noch weiterhin und trinke meinen Kaffee und ihr passt auf euch auf. Du auch mit deinen neuen Arbeitgeber dann später. Ach nee, ist ja noch ein bisschen hin.
Ja, das ist die Geschichte. Oh, da könnt ihr euch aber auch eine krasse Folge
ja, ich glaube, da muss ich auch
einige
aufpassen. Naja, ja. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Weiterhin. Schöne Woche. No?
In diesem Sinne, genau. Wir wünschen euch was. Ciao, ciao. Schönes Wochenende, zum Montag.
Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.